Leipzig wächst und das bedeutet ja, dass nicht nur der Wohnraum, sondern auch der Verkehrsraum immer knapper wird. Sie haben sich ja für die Einführung des 365-Euro-Tickets ausgesprochen. Jetzt meine Frage, wie wollen Sie das denn angesichts des existierenden Straßenbahnnetzes, der Taktung und der schon jetzt existierenden Probleme der LVB, genug Fahrpersonal zu finden, wirklich konkret umsetzen am Ende?
Also erstens gibt es eine historische Chance. Jetzt legt die Bundesregierung das Programm auf, 10 Modellstädte. Und wir wären schon mit dem Glamoursack gepudert, wenn man nicht versucht, in der Tat die Millionen vom Bund zu kriegen, um das Ticketing hier in Leipzig deutlich zu verbilligen. Also 1 Euro am Tag ist schon eine großartige Möglichkeit. Also ganz klar, die Chance nutzen, bei der Bundesregierung Modellstadt zu werden. Aber, und da haben Sie recht, das muss man verbinden mit einer Investitionsoffensive für den öffentlichen Nahverkehr, weil in der Tat ansonsten im bestehenden System irgendwann die Grenze erreicht ist. Das heißt, wir haben perspektivisch in den nächsten 10 Jahren in der Tat, das ist keine Fantasienummer, 1 Milliarde Investitionsbedarfe für neue Fahrzeuge, neue Linien, neue Taktung, qualitätsvolle Versorgung in der Mobilität. Und das muss man zusammenbringen. Das Dritte ist eigentlich viel, viel schwieriger. Dann in der Tat diese 365-Euro-Möglichkeit zu verstetigen und dauerhaft zu finanzieren. Und das ist eine Riesenherausforderung. Wenn der Bund sich zurückzieht aus der Förderung, bleiben wir dann auf den Millionen sitzen, die es kostet. Also kurzum, da wird noch eine Menge Diskussionsstoff sein.
Jetzt gibt es ja dieses 365-Euro-Ticket als Idee und aktuell haben wir es ja so, dass wir ein Sozialticket schon haben, 32,80 Euro im Abo. Wenn ich das jetzt hochrechne, sind wir bei 390 ungefähr, das ist also nicht so viel teurer. Haben Sie Pläne, dieses 365-Euro-Ticket für Sozialbedürftige nochmal zu vergünstigen? Und wenn nicht, was wollen Sie tun, damit das bezahlbar bleibt? Weil 365 Euro auf einmal zu bezahlen, gerade für Hartz-IV-Empfänger, ist doch eine relativ hohe Summe.
Also in meiner Vorstellung würde ich nicht noch einmal eine Senkung anstreben. Aber das muss man diskutieren. Ich glaube, dass das Angebot 1 Euro am Tag großartig ist. Und natürlich auf einen Schlag zu bezahlen, ist für Hartz-IV-Bezieher gar nicht möglich. Insofern wird man in der Tat über Abonnements reden müssen, über monatliche Stundungen reden müssen, nicht Stundungen, sondern monatliche Ratenzahlungen reden müssen. Die genaue Ausformung dieses Tickets ist jetzt an die LVB beauftragt. Wir haben ja die Modellversuche in Deutschland, aber wir haben auch die Erfahrung aus Wien. Und ich glaube, das wird schon vernünftig gehandhabt werden.
Jetzt gibt es natürlich nicht nur Radfahrer und ÖPNV, es gibt auch Autofahrer. Leipzig ist auch eine Autostadt. Und es gibt massive Parkplatzprobleme. Schleusig, Waldstraßenviertel, die Probleme sind bekannt. Hier braucht es neue Ansätze. Was sind Ihre?
Das ist wirklich... Ich habe nicht eine einfache Antwort darauf. Jedes Jahr sind 5.000 Autos dazugekommen. Und ich sage immer, ein bisschen scherzhaft auch, es ist gar nicht das Problem, dass sie fahren, sondern dass sie wirklich stehen. Und diese Stadt ist eine Gründerzeitstadt. Das heißt, sie ist niemals gebaut worden für Autos, sondern für Kutschen und für Fußgänger. Insofern wird es gar nicht anders gehen. Wir müssen versuchen, den Individualverkehr in der Tat zurückzudämpfen, zumindest ihn nicht weiter steigen zu lassen. Das heißt, öffentlichen Nahverkehr ausbauen, gute Angebote machen, dass Menschen motiviert werden, umzusteigen. Das Zweite ist, es muss im Hinblick auf Parkraum das Thema Quartiersgaragen eine Rolle spielen. Wir werden über Parkhäuser agieren müssen, denn die Tiefgarage ist auch nicht die letzte Möglichkeit. Dadurch wird das Wohnen teurer, das sind wir beim zweiten Thema. Die Menschen machen sich Sorgen über bezahlbares Wohnen. Und so gehört eins mit dem anderen zusammen. Also aus Klimaschutzgründen, aus Mobilitätsgründen gibt es keine Alternative zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und dem Versuch, über Angebote Menschen zu bewegen, auf das Auto zu verzichten, es stehen zu lassen oder vielleicht gar keins zu haben oder es zu teilen und nicht zuletzt vielleicht doch das Fahrrad zu nutzen, als schnelle Möglichkeit in der Stadt zu agieren.
Zum Klimaschutz kommen wir gleich noch. Jetzt gibt es noch ein weiteres, nicht vielleicht unmittelbar einsichtiges Verkehrsmittel, aber wir haben den Flughafen Leipzig und auf der einen Seite planen DHL und auch andere Firmen hier den massiven Ausbau. Die sächsische Staatsregierung will das als Frachtdrehkreuz entwickeln und auch der regionale Planungsverband Westsachsen, dem Leipzig ja Mitglied ist, hat sich zum Ziel gestellt, hier massiv zu erweitern. Zugleich haben wir den Stadtratsbeschluss vom Mai 2018, wo es heißt, dass die Zielstellung der Flughafen soll sich zu einem europäischen Frachtdrehkreuz entwickeln, abzulehnen sei, da, ich zitiere, damit eine weitere Zunahme des jetzt schon gesundheitsgefährdenden Fluglärms verbunden ist. Wie positionieren Sie sich denn in diesem Konflikt?
Ich möchte ganz ehrlich sein. Ich halte den Flughafen für eine ganz wesentliche wirtschaftliche Größe in unserer Stadt. Durch den Flughafen ist es möglich geworden, über DHL das Thema Massenarbeitslosigkeit in der Tat einzudämmen. Wir haben unzählige Jobs, auch in dem Niedriglohnsegment, auch für schlechter ausgebildete Menschen in der Tat am Flughafen angesiedelt. Und das ist diese Spannung zwischen sozialer Aufgabe der Arbeitsvermittlung bis hin zu Klimaschutz und Emissionsfragen. Und deshalb sage ich ohne Wenn und Aber, ich stehe zum Flughafen, auch zur wirtschaftlichen Bedeutung. Und wir müssen jetzt Wege finden, in der Tat möglichst gering zu halten, die Belastung für die Menschen, sprich Südabkurung verhindern, die gleichmäßige Verteilung auf Nord- und Südbahn, den Einsatz von leiseren Maschinen, die deutliche Entlastung in der Tat im Hinblick auf die Emissionsfrage durch die leiseren und besseren Maschinen, den Kerosinverbrauch. Wir sprechen über CO2-Steuer. Also ich glaube, dass wir können nicht die Rolle rückwärts ins 19. Jahrhundert machen.
Aber den Ausbau wollen Sie also befürworten? Würden Sie befürworten?
Zum Ausbau, das liegt nicht in der Hand der Stadt Leipzig, aber ich glaube, dass wir schlecht beraten werden, den Flughafen jetzt sozusagen einzuführen im Status quo. Er braucht weitere Entwicklung.
Die Fluglärmkommission ist ja trotzdem ein relativ zahnloser Tiger. Die Südabkupplung wird seit Jahren kritisch angemerkt. Da sind verschiedene auch richterliche Beschlüsse, die nicht umgesetzt werden. Da scheint ja trotzdem das beim Wünschen zu bleiben. Oder sehen Sie da konkrete Änderungs?
Also da bin ich wirklich ärgerlich. Es gibt klare Beschlusslagen, es gibt auch Versprechungen im Hinblick auf die Bürgerschaft. Und wir haben immer wieder über das Verkehrsministerium in Berlin versucht, Einfluss zu nehmen. Aber die deutsche Flugsicherung lehnt bisher in der Tat ab, die Südabkurvung einzuschränken. Und wir müssen da dranbleiben, anders wird es nicht gehen. Das letzte Schreiben von mir an Minister Scheuer ist noch nicht beantwortet.
Gehen wir mal aufs Thema Wohnen und Mieten. Das beschäftigt viele Leipziger. Das Amt für Statistik hier in der Stadt sagt, dass die Leipziger so im Schnitt ein Drittel für ihre Mieten ausgeben. Jetzt haben wir natürlich gerade in den oberen Einkommensschichten einige, die deutlich weniger ausgeben. Wir haben aber in den unteren Einkommensschichten, die in Leipzig ja doch noch sehr stark vertreten sind, trotz Einkommenssteigerung viele Leute, die 45% und mehr für Mieten ausgeben. Die Kosten für die Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger, die sind ja in Leipzig besonders gering. Aktuell gibt keine deutsche Großstadt weniger für die KDU aus als Leipzig, aktuell 4,94 €. Durchschnittliche Grundmiete in Leipzig rund 6 Euro, sozialer Wohnungsbau Land Sachsen 6,50 €. Wann werden denn die KDU-Richtwerte für ALG-2-Bezieher angepasst? Das ist ja schon lange in der Planung und bisher ist nichts passiert und die Leute leben weiter mit dem Problem.
Also das am 1. Februar wird angepasst, dieses Jahr.
Ja.
Ich habe gestern die neue Richtlinie verabschiedet, die sich ja nach einem schlüssigen Konzept richtet. In der Tat, aufgrund der aktuellen Mietsituation im unteren Drittel wird ein Durchschnittswert gebildet für die unterschiedlichen Größen nach bundesweit einheitlichen Vorgaben und Richtlinien. Wir sind hier nicht frei, sondern wir sind im Rahmen des Gesetzgebers gebunden. Und die Mietzuschüsse in Leipzig liegen deswegen am unteren Rand, weil insgesamt über alles betrachtet die Stadt Leipzig noch relativ überschaubare Mietentwicklung hat. Sehr differenziert. Wir wissen beide, dass wir das Riesenthema haben im Neu- und Erstbezug bei Neubau, wo es teilweise kaum noch Wohnungen gibt unter 10 Euro. Wir wissen, dass bei größeren Wohnungen Bedarfe fehlen. Aber über alles betrachtet haben wir in der Tat noch für die Bedarfsgemeinschaften, die heute Hartz IV beziehen, genügend Wohnraum in dem Segment zwischen 5 und 6 Euro. Und so werden wir jetzt die Mieten dem anpassen, die Zuschüsse dem anpassen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, 3-Zimmer-Wohnung wird 500 kalt liegen. Und die Nebenkosten werden auch angepasst, sodass wir, glaube ich, Umzüge vermeiden können und das Jobcenter in der Lage ist, mit den Menschen vernünftig Lösungen zu finden.
Wohin soll die KDU konkret steigen, von 4,94 auf?
Wir haben es nicht auf den Quadratmeter bezogen, sondern wir machen es auf die Wohnungsgröße bezogen. Insofern kann ich Ihnen nicht den Durchschnittsquadratmeterpreis rechnen, sondern die Einzimmerwohnung, die Zweizimmerwohnung, die Dreizimmerwohnung, die Vierzimmerwohnung wird sehr differenziert betrachtet. Aber im Durchschnitt steigt es etwa 7-8%.
Gut. Unabhängig von den ALG-2-Beziehungen, hatte ich ja schon gesagt, haben wir trotzdem viele Familien, gerade Familien, die in Leipzig kommen, die oder in Leipzig eine Familie gegründet haben, die auf größere Wohnungen angewiesen sind und die fehlen ja. Jetzt haben wir diese Differenz, also sozialer Wohnungsbau bei 6,50 €, das ist sozusagen schon das, was das Land Sachsen versucht, über eher geringe Förderprogramme natürlich auch abzudecken, was Leipzig auch die Summe voll in Anspruch nimmt. Dennoch, wenn wir jetzt hier diese Mietentwicklung sehen, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass auch gerade für junge Familien, für Einkommensschwache außerhalb von Hartz IV hier ein Wohnraum weiter existiert, der bezahlbar bleibt?
Das ist ja genau der Hintergrund der Sozialwohnungen. Die Sozialwohnungen sind nicht im Kern für Hartz-IV-Empfänger, sondern in der Tat für Menschen mit niedrigem Einkommen, für Menschen, die Wohngeld bekommen, für Menschen, die Unterstützung brauchen. Ich persönlich präferiere in der Tat auch eine Steigerung des Wohngelds. Wir brauchen die Subjektförderung, um gezielt Menschen zu helfen, die niedrige Einkommen haben. Aber in der Tat, jetzt konkret, wir planen etwa 700 Sozialwohnungen pro Jahr in den nächsten Jahren. Durch das Landesförderprogramm wird dies möglich. Plus, und jetzt wird es interessant, hier muss die Förderrichtlinie geändert werden, plus bewohnte Wohnungen, die jetzt durch Sanierung auch als Sozialwohnungen ausgewiesen werden können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Genossenschaften haben momentan etwa so einen durchschnittlichen Mietkostenpreis um die 5 Euro. Und das sind die idealen Wohnungen, um sie zusätzlich in den Markt zu geben, als Sozialwohnungen auszuweisen, was zurzeit nach Gesetz und Förderrichtlinie nicht möglich ist. So müsste es uns gelingen, ist jedenfalls der Plan, in den nächsten Jahren etwa 1.300, 1.400 Wohnungen pro Jahr als Sozialwohnungen auszuweisen und damit auch die 10.000 Sozialwohnungen innerhalb der nächsten 7 Jahre zu schaffen, die uns, glaube ich, deutlich entlasten würden.
Leipzig hat ja so ein Pilotverfahren jetzt auf kommunaler Ebene da auch gestartet. Es sind jetzt einmal 400.000 und nochmal 570.000 Euro reingeflossen. Wird das Geld reichen dafür, für diese Wohnungszahl, die Sie gerade genannt haben?
Nein, das ist ja ein zusätzliches Programm. Die Stadt Leipzig hat ein zusätzliches Programm für große Wohnungen aufgelegt, ja, wo wir Bedarfe haben. Und wir wollen es pilotieren, um dann zu entscheiden, wie viel Geld müssen wir ins System geben. Das wird nicht reichen. Also das ist ein Versuch, mit dem wir am Markt überhaupt Erfahrungen schaffen. Nimmt der Markt es an, nimmt die Immobilienwirtschaft an, dieses Angebot größere Wohnungen auszuweisen, zu bauen, um in der Tat Familien mit mehreren Kindern oder Familienkonstellationen die größere Wohnungen zu ermöglichen.
Stichwort Markt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, Leipzig baut nicht nur Wohnungen, auch Kitas, Schulen, Hut. Dennoch können die Stadt eine ganze Reihe an Geldern, 380 Millionen, nicht am Markt platzieren für Bauvorhaben. Die stauen sich zurück. Was sind da die Ansätze? Wie wollen Sie diesen Investitionsstau abbauen?
Das ist wirklich sehr ambitioniert, was wir vorhaben. Wir haben so viel Geld im Haushalt eingestellt, um die Schulen und Kitas auf den Weg zu bringen. Und durch steigende Baupreise, durch Verzögerungen, durch wenige, manchmal gibt es gar kein Angebot. Geben wir mal ein Beispiel, wir haben 30 Millionen Projekt Schule ausgeschrieben und bekamen ein einziges Angebot, was völlig überteuert war. Also kurzum, wir werden es nur stemmen können durch in der Tat schnelle Verfahren. Ich habe eine Taskforce dafür gegründet, wo wir auch als Verwaltung noch aktiver und schneller in die Planung und in die Durchführung kommen. Mir ist da nicht bange, aber es ist sehr, sehr ambitioniert und wir müssen sehr viel Zeit aufwenden, um das in der Tat zu stemmen.
Bei den Kitas haben Sie ja jahrelang, doch hat Leipzig zumindest, sag mal, leicht hinterher gebaut. Jetzt erst nach und nach ist jetzt sagen, der Bedarf und die tatsächliche...
Aber ich muss Ihnen ins Wort fallen, wie soll es auch anders gehen? Also ein Kind braucht 9 Monate, oder? Und eine Kita 3 Jahre. Also dass da ein Stau entsteht bei diesem Bevölkerungswachstum, ich glaube, das versteht jeder. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt sozusagen im August ist der Berg überwunden und es wird kaum noch Bedarf. Ich behaupte, im August, September ist das Thema erledigt.
Meine Frage zielt auch nicht auf den Bedarf. Ich habe ja gesagt, dass Sie haben hinterher gebaut, das ist jetzt quasi mehr oder weniger abgearbeitet und das ist ausgeglichen. Dennoch ist das Problem natürlich, Personal zu finden. In vielen Kitas gibt es schon einen Personalmangel, geeignetes Personal zu finden. Welche Ansätze wollen Sie da umsetzen, um auch am Ende die Kinder gut zu betreuen?
Das Erste ist, wir müssen beim Freistaat Sachsen dringlich einfordern, dass mehr in die Ausbildung mehr investiert wird. Der Freistaat ist für die Ausbildung von Erzieherinnen zuständig. Hier sind Kapazitäten nicht aufgebaut worden, die absehbar gebraucht wurden. Mit der Einführung des Rechtes auf einen Krippenplatz war ganz klar, dass die vorhandenen Kapazitäten in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern nicht reichen. Wir haben in Leipzig noch Glück, weil unsere Situation insgesamt natürlich die ist, Menschen wollen nach Leipzig, sie wollen zuziehen, die urbane Situation zieht an, aber im ländlichen Bereich ist es wirklich sehr, sehr schwierig geworden.
Thema Klimaschutz ist auch noch ein ganz wichtiges Punkt. Sie im Oktober 2019 hat ja der Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen. Das bedeutet, dass dezernatsübergreifend hier Energie- und Klimaschutzarbeit ausgeweitet werden soll. Wie werden Sie als OBM dafür sorgen, weil es bedarf ja auch mehr an Personal dafür?
Ich habe das sehr unterstützt, weil ich glaube, dass, wenn ich es richtig einschätze, viele, viele Menschen in der Tat dieses Thema bewegt. Wie gehen wir um? Wie leben wir auf Kosten von Menschen in Drittweltländern? Wie wird sich die Gesamtsituation entwickeln? Wie werden wir in unserer Stadt anpassen müssen, den Klimawandel? Einfach mal für die Hörerinnen und Hörer nochmal ausgesprochen. Es ist heute ganz klar, dass wir, selbst wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten, wir in etwa 2 Grad im Mittel heißer sein werden als zurzeit im Sommer. Das heißt, wir haben Kühlprobleme, wir haben zu heiße Sommer, zu warme Winter, wir haben Energiebedarfe für Kühlung, wir haben verdorrte Parks zu erwarten, Baumsterben zu erwarten. Darauf müssen wir uns einrichten und insofern ist das Thema in der Tat ein ganz, ganz dringliches. Klar ist, wir werden das niemals lösen können mit einer Spezialeinheit, sondern es muss eine verwaltungsübergreifende Aufgabe werden, sich diesem Thema zu widmen. Von den Dienstleistern der Angestellten bis zum Verkehrsmittel, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benutzen, über die Klimaausgleichssysteme, über die Stadtplanung bis hin zum Amt für Umweltschutz, wo in der Tat wir jetzt diskutieren, ein eigenes Referat zu gründen, um es zu bündeln. Das heißt, wir brauchen in der Tat eine stärkere zentralisierte ein Kümmerer für dieses Thema.
Mehr Personal aber, auch?
Auch mehr Personal. Aber es wird ein Gesamtthema der Verwaltung bleiben.
Dennoch ist es natürlich auch so, wir haben den Klimastadtratsbeschluss, wir haben viele andere Stadtratsbeschlüsse. Viele sind in der Umsetzung oftmals Jahre hinter den eigentlichen Plänen zurück. Kritiker behaupten, dass in den letzten Jahren zu viele Entscheidungskompetenzen auf ihren Tisch gewandert sind und deswegen sich diese ganze Geschichte zum Teil ein bisschen staut. Erstens, halten Sie diese Kritik für berechtigt? Und zweitens, was wollen Sie tun, dass die Stadtratsentscheidungen schneller verwaltungstechnisch oder umgesetzt und implementiert werden?
Offenes Wort, sag mal, totaler Kappes. Dadurch, dass ich es mir auf den Tisch gezogen habe, sind die Dinge überhaupt befördert worden. Also Stichwort Asylunterkünfte habe ich nur schaffen können, indem ich es zur Chefsache gemacht habe. Stichwort Schulhausbau. Ich musste es immer auf den Tisch ziehen, um ämterübergreifend zu agieren. Und das dritte Thema ist, wenn der Stadtrat meint, bestimmte Beschlüsse würden nicht schnell und zügig umgesetzt, wir müssen, und da bin ich Hüter der rechtlichen Situation, wir müssen dafür sorgen, dass wir gerichtsfest Dinge entscheiden. Ich kann keine Erhaltungssatzung auf die Reise schicken, die vor Gericht keinen Bestand hat, sondern es braucht dafür gutachterliche Untersuchungen, es braucht dafür die Klärung mit den dafür zuständigen Stellen. Es braucht auch, meine ich, ein Bündnis mit der Immobilienwirtschaft. Wenn wir gegen die privaten Bauherren agieren, geht das auch schief. Das heißt, nicht jeder Blütentraum, den ein Stadtrat hat, kann so schnell reifen, wie man sich das wünscht, sondern wir müssen sauber, korrekt und rechtlich sauber arbeiten.
Letztes großes Thema, wir haben noch 3-4 Minuten. Sicherheit ist für viele Menschen ein ganz wichtiges Thema in der Stadt, auch die Polizeiarbeit, nicht erst seit den Auseinandersetzungen am Konnewitzer Kreuz für Silvester. Viele Menschen haben Sicherheitsbedenken, das lässt sich, denke ich, unstrittig festhalten, auch aufgrund von Migration. Andererseits gibt es viele, die sich in ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung und Freiheit eingeschränkt fühlen. Ich würde gerne mit 2, 3 Orten mit Ihnen sprechen. Eisenbahnstraße. Soll die Waffenverbotszone Ihrer Meinung nach in der Eisenbahnstraße fortgeführt werden?
Das werden wir jetzt kritisch auswerten. Es war ein Versuch, zusammen, kooperativ mit der Polizei. Sie wissen, ich habe keine Handhabe auf Polizei, das ist Landessache, aber wir versuchen immer kooperativ mit der Polizei zu agieren. Es war ein Versuch, dort vor Ort eine Situation in den Griff zu kriegen, die in der Tat unerträglich geworden war, mit Übergriffen, mit Mord und Totschlag, um es mal ganz einfach zu sagen. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie die Ergebnisse sein werden und davon abhängig werden wir das Thema Waffenverbotszone entscheiden müssen.
Weiterer Punkt, der, wie ich finde, selten angesprochen wird, ist die Moschee in der Leipziger Roscherstraße. Das gab bereits Demonstrationen dagegen. Im sächsischen Verfassungsschutzbericht wird die Moschee seit Jahren als Schwerpunkt des Salafismus in Sachsen bezeichnet. Auch einige inzwischen in kurdischer Haft sitzende IS-Kämpfer sind in der Roscherstraße ein- und ausgegangen. Wie bewerten Sie den Zustand und was wollen Sie tun?
Ich sehe das ganz, ganz kritisch. In der Tat bin ich sehr, sehr skeptisch, wie die Situation dort vor Ort weiter beobachtet wird. Ich habe dringlich darum gebeten, dass der Verfassungsschutz uns informiert. Und ich hoffe und setze darauf, dass Verfassungsschutz, Staatsschutz und Polizei die Situation vor Ort sehr aufmerksam beobachten und auch eingreifen, wenn es notwendig wird. Uns als Stadt ist im Prinzip es nur möglich, bauordnungsseitig zu schauen, einzugreifen, wenn gegebenenfalls gegen Bauordnung verstoßen wird. Aber die Aufgabe der islamistischen Gefahr liegt ganz klar bei den Verfassungsschutzinstitutionen.
Sehen Sie generell für Leipzig eine zunehmende von islamistischer Gefahr oder religiöser Radikalisierung?
Das sehe ich insgesamt nicht. Insgesamt nicht. Ich mache mir Sorgen über Antisemitismus. Ich mache mir Sorgen in der Tat über Salafismus an einigen Stellen, aber es ist in Betrachtung auf die Gesamtsituation, glaube ich, noch überschaubar. Und ich freue mich, um das mal positiv zu sagen, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere in unserer Stadt, sich sehr wohl und heimisch fühlen, dass es da ein großes Bekenntnis gibt zu einer reichhaltigen, bunten, auch interreligiösen Situation. Letzter Satz, dann ist mir da auch nochmal wichtig. Wir haben nicht nur die Moschee in der Roscherstraße, wir haben insgesamt, wenn ich es richtig gezählt habe, etwa 11 kleinere Moscheen, es soll eine neue gebaut werden. Die meisten Muslime in unserer Stadt sind ganz, ganz anständige, ordentliche und hochinteressierte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nicht, dass wir alles in einen Topf werfen. Hm.
Letzte Frage, Thema Konnewitz-Silvester. Das Thema ist klar,
hoch und runter diskutiert
worden. Eine Hörerin, die gesagt, sie mag ihren Stadtteil, sie wohnt in Konnewitz, sie findet die nachbarschaftliche Unterstützung da gut, dass es bunt, lebendig ist. Sie fühlt sich dort auch sicher. Und sie sagt aber auch, dass sie sich zunehmend stigmatisiert und kriminalisiert fühlt, wenn Hubschrauber über den Stadtteil kreisen, wenn die Polizei sehr, sehr präsent ist und auch in der Öffentlichkeit das Bild eines Stadtteils geprägt wird, der eben linksextrem und gewaltbereit sei. Was würden Sie dieser Bürgerin antworten?
Dass ich sie sehr, sehr gut verstehen kann. Ich habe die letzten 5 Jahre auch dort gewohnt und ich glaube, wir müssen ganz, ganz behutsam miteinander diskutieren. Wie gelingt es uns einfach mal, das bunte, vielfältige, reichhaltige kulturelle Leben dort zu bewahren. Und das wollen wir doch. Wir sind doch angetreten, dass wir nicht alle rechtsgeschaltet sind, sondern dass wir eine bunte, vielfältige Situation haben und Menschen mit ihren Lebensentwürfen leben können. Ich glaube, wir tun gut daran, dann auch in Konnewitz und auch anderswo darüber zu sprechen, wie distanzieren wir uns glasklar von Gewalt. Das würde sehr, sehr helfen. Ich glaube, wir sind gut beraten, mit der Kirchgemeinde, mit den kulturellen Einrichtungen, einfach nochmal deutlich zu machen, Konnewitz ist ein bunter, lebendiger, wunderbarer Stadtteil und Verbrecher sind Verbrecher. Und das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun.
Gut, dann letzte Sache. Radiosender sind wir ja bei Radio Blau. Sie dürfen sich noch ein Lied wünschen. Was würden Sie gerne hören? Freie Wahl.
Oh, jetzt muss ich ja nicht überlegen. Ich hab's. Ich nehme nochmal, weil lange nicht mehr gehört, Dire Straits, Brothers in Arms.
Gut, kriegen Sie.